Herzlich willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge, glaube ich. Es ist, ja, es hat eine sehr lange Weile gedauert, bis wir jetzt endlich mal wieder was aufnehmen können. Aber heute mit einem echt relevanten Thema. Ich glaube, so relevant war es lange nicht. Wir wollen heute über die Wehrpflicht reden oder ja, vielleicht die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Was es genau bedeutet, kann man auch gleich nochmal kurz erklären. Ja, weil es nämlich gerade ziemlich viel diskutiert wird, ob Deutschland wieder eine Wehrpflicht braucht, ob ja, wir mehr Leute, mehr Soldaten in der Bundeswehr brauchen. Und weil das halt vor allem junge Menschen betrifft, weil logischerweise die jungen Menschen und vor allem junge Männer zuerst da eingezogen werden, sagt man ja immer, ist das halt für uns Jugendliche sehr relevant. Und genau, da wollen wir heute mal ein bisschen freier drüber reden. Also wir haben diesmal kein Skript oder keine Struktur, über die wir oder an der wir uns festhalten können. Wir wollen einfach frei ein bisschen quatschen. Und wer sind wir? Das ist einmal der Moritz und der Konrad. Ihr kennt sie beide schon aus den vergangenen Folgen.
Ja, hallo. Ich bin auch wieder mit dabei.
Hallo auch von meiner Seite. Heute zum Thema Wehrpflicht. Bin gespannt. Ja. Also wir haben schon viel jetzt auch ja drüber geredet, ob ja oder nein und wie sich das jeder so vorstellen kann. Und ja, da wollen wir jetzt nochmal tiefer reingehen.
Vielleicht nochmal sagen, welche Stimme wer ist. Also ich bin Konrad, das war gerade Moritz. Ja.
Genau, und ich bin Yannick. Ich würde nochmal ganz kurz, damit alle so ein bisschen den Stand haben, worum es gerade geht, kurz zusammenfassen. Also es gibt in dem deutschen Grundgesetz, also in unserer Verfassung, gibt es eine Wehrpflicht. Das bedeutet, dass alle Männer mit 18 ja, zur Bundeswehr gehen müssen. Ich weiß gerade gar nicht, für welchen Zeitraum, aber auf jeden Fall zur Bundeswehr gehen müssen, um da einen Wehrdienst zu leisten. Das gibt es in anderen Ländern auch. Jetzt ist es aber bei uns so seit einigen Jahren, dass diese Wehrpflicht ausgesetzt wurde, weil einfach gesagt wird, okay, wir sind eh nicht in irgendwelchen Kriegen involviert oder zumindest ja, ist Deutschland jetzt auch nicht in Gefahr, dass das Land verteidigt werden muss. Deshalb brauchen wir diese Wehrpflicht nicht und dann wurde sie ausgesetzt. Sie ist nicht abgeschafft, also das ist immer dieser große Unterschied. Sie steht immer noch im Grundgesetz, aber sie gilt quasi gerade nicht. Und ja, das bedeutet im Endeffekt, dass man nur freiwillig quasi zur Bundeswehr gehen kann. Also niemand kann dazu verpflichtet werden, niemand kann gezwungen werden, zur Bundeswehr zu gehen. Das war auch davor nicht so. Man konnte immer irgendwie durch eine Gewissensentscheidung konnte man sagen, nein, ich kann das moralisch nicht vertreten, ich will nicht ja, für eine Armee kämpfen. Und dann konnte man das ablehnen. Dann hat man halt einen Zivildienst, glaube ich, gemacht. Auf jeden Fall ist jetzt aber wegen des Ukraine-Krieges und auch allgemein globale Bedrohung und so, ist jetzt wieder in der Diskussion, ob man das wieder einführen sollte, dass es vielleicht eine Wehrpflicht gibt, also dass wirklich Leute wieder verpflichtet werden, in die Bundeswehr zu gehen. Genau, und das ist jetzt gerade so der aktuelle Stand. Die neue Regierung will dazu irgendwie so ein neues Modell einführen. Ich weiß nicht, also ich habe mich jetzt dazu noch nicht so viel belesen, aber wisst ihr irgendwie was darüber?
Also ich habe gehört, dass es sich am schwedischen Modell orientieren soll. Ja, das hat auch der Minister Pistorius angedeutet, dass er das ganz gut findet und halt wichtig dazu zu sagen ist, dass es ein selektives Modell ist oder auch selektive Wehrpflicht genannt. Das heißt, es müssen nicht alle, aber jeder, der will, kann quasi. Und ja, das würde folgendermaßen ablaufen, dass halt alle schwedischen StaatsbürgerInnen ab 18 Jahren, also Männer und Frauen, davon betroffen sind und eben einen Fragebogen bekommen zur Selbsteinschätzung. Und dann wird eben ausgewählt, wer körperlich, geistig, psychisch am besten geeignet ist. Und der kommt dann weiter, beziehungsweise wird halt eingeladen. Und dann geht es halt weiter mit körperlichen Tests und sowas. Und ja, auch die Wünsche der Jugendlichen werden berücksichtigt. Also gibt es jetzt Leute, die sich vorstellen könnten, in den Krieg zu gehen, oder gibt es Leute, die jetzt ja, vielleicht irgendwas anderes machen wollen, wie was Soziales im Bereich Militär. Genau. Und wer dann ausgewählt wird, muss einen Grundwehrdienst von 9 bis 11 Monaten leisten. Das kommt dann auf die Einheit an oder auf, ja, den Bereich, wo man dann aktiv ist. Und dann kann man eben freiwillig seinen Wehrdienst verlängern oder eine militärische Karriere im Bereich Technik und was es alles gibt, machen. Leider ist da das Problem, dass es in Deutschland eine Form von Zivildienst gibt, und das gibt es im schwedischen Modell nicht. Das sorgt da aktuell auch ein bisschen für Diskussionen, dass sich Leute wünschen, eben auch zivil unterwegs zu sein, also im Bereich Schutz und Absicherung und sowas. Aber genau, das ist da noch nicht so vorgesehen. So viel erstmal dazu, wie es in Schweden läuft. Und also ich finde auch gerade mit dem Auswahlverfahren und dieser Art Pflichtregistrierung, aber freiwilligen Einzug oder dass halt jemand guckt, bin ich dafür geeignet, finde ich eigentlich gut oder besser jetzt als man muss hin und wird dann vielleicht komplett überfordert.
Was würdet ihr denn sagen, wärt ihr für sowas bereit?
Ich finde es schwer. Also auf der einen Seite sehe ich das schon, oder finde ich es schon wichtig, dass, ja, dass unser Land irgendwie im Notfall sich verteidigen kann oder dass wir auch andere Länder irgendwie unterstützen können durch militärische Hilfe auch. Aber ich kann es mir einfach selber nicht vorstellen, dass ich jetzt im Krieg irgendwie kämpfe oder an der Waffe bin. Also es ist einfach für mich gerade so ein bisschen sehr unvorstellbar. Auf der anderen Seite, wenn das so ist, dass man quasi verschiedene Bereiche auch so priorisieren kann oder sagen kann, ja, ich möchte vielleicht lieber das machen, anstatt jetzt zu kämpfen, könnte ich mir wahrscheinlich schon vorstellen, auch so, ja, so Aufklärung zu machen, also irgendwelche Informationen zu liefern. Weil ich bin ja auch, also das Ding ist ja, ich habe ja quasi schon so ein bisschen so ein Wissen, was der Bundeswehr auch helfen könnte, dadurch, dass ich halt Meteorologie studiere und das halt so Wettervorhersage ist im Krieg auch relevant. Vor allem ist so, ja, Luftkampf angeht und so, also wenn man das mal das ganz krass formuliert. Von daher, das kann ich mir vielleicht sogar wirklich vorstellen, wenn es halt zum dem Fall kommt, dass ja, sich Deutschland verteidigen muss. Aber ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie, also ich bin immer noch auf dem Standpunkt, dass ich eigentlich keine Kriege will und dass ich auch keine Kriege irgendwie unterstützen will. Aber ja, keine Ahnung. Ich hab da noch keine wirkliche Meinung dazu.
Wie siehst du es denn?
Naja, es ist halt so, ich lese halt ziemlich viele Bücher und da ist es halt so, dass da ganz häufig Kriege drin sind. Und ich weiß jetzt halt nicht, ob es realistisch ist, was dort drin beschrieben wird, aber dadurch kann ich es mir halt schon vorstellen. Auch wenn mir der Gedanke absolut überhaupt nicht behagt. Wo ich tatsächlich so das Problem ein bisschen sehe, ich komme sehr, 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 sehr schlecht mit Autorität klar, die mir nicht gefällt. Weiß ich nicht, ob ich in der Bundeswehr klarkommen würde. Aber auch ansonsten, mir behagt der Gedanke halt überhaupt nicht, irgendwie zu kämpfen. Naja, aber im allergrößten Notfall würde ich es dann halt wahrscheinlich doch machen, weil ich habe wirklich keinen Bock unter den Menschen, die dann wahrscheinlich angreifen, weil ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus, dass Deutschland irgendwie von selbst irgendein Land angreift, unter dieser Herrschaft dann, was dann wahrscheinlich eine Diktatur ist, zu leben. Also wenn es jetzt eine Demokratie ist, mit der wir Krieg aus irgendwelchen anderen Gründen führen, würde ich mir wahrscheinlich nochmal überlegen. Aber ansonsten, wie gesagt, vielleicht wäre auch, keine Ahnung, Wissen, Informationsbeschaffung oder irgendwie sowas, keine Ahnung, ich bin ja immer noch im Moment in der Schule, aber ich will nachher vielleicht so ein bisschen Richtung Medizin gehen, vielleicht in die Richtung irgendwas in der Bundeswehr machen, könnte ich mir auch schon eher vorstellen.
Ja, also das klingt ja spannend. Im Vergleich zu meinen Freunden habe ich auch schon gemerkt, oder auch im Vergleich zu euch, macht es mir jetzt nicht so viel aus, für Deutschland zu kämpfen, sage ich jetzt mal, weil man wohnt ja auch hier. Ich fände es auch schwierig, wenn ich jetzt in einem Land lebe, was bewusst Kriege anfängt, aber die Verteidigung, damit hätte ich an sich jetzt erstmal kein Problem. Und ich fände es auch gut, wenn man im Notfall schon mal irgendwie ausgebildet ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass eine Wehrpflicht eben auch gerade durch das Wort Pflicht immer mit negativen Sachen verbunden ist und auch viele Leute vielleicht überrennt. Ich finde, es passiert gerade im Bereich Katastrophenschutz, Evakuierung, was passiert, wenn, wie bereite ich mich auch vor auf mal eine Woche Stromausfall oder so, viel zu wenig im Vorfeld und in der Schule und so. Und viele verbinden jetzt, denke ich mal, Wehrpflicht nur mit Krieg, aber man kann ja dann auch Absicherung, Evakuierung, gerade im Ahrtal war ja auch dann Militär von Bedeutung oder THW, die dann immer eng zusammenarbeiten. In die Richtung kann man ja auch gehen.
Ja, also das finde ich wirklich einen guten Punkt, weil ich habe auch mal gelesen, das war schon eine Weile her, irgendwie in Finnland, dass, also klar, die haben viel, das ist bei denen noch mal wichtiger, weil die halt einfach faktisch eine Grenze zu Russland haben, die ziemlich lang ist auch und dadurch die Bedrohung einfach viel größer ist aktuell. Aber bei denen ist es wirklich so, dass sie halt viel mehr dieses Bewusstsein für diesen Katastrophenschutz haben auch und diesen Zivilschutz. Also dass da wirklich jeder einfach, das so im Selbstverständnis ist einfach, dass jeder da so eine Art Ausbildung bekommt oder dass man sich dafür interessiert und engagiert. Von daher, ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Aber wenn man jetzt das mal wirklich so hart auf hart sieht, also ich habe gerade mal irgendwie gesehen, dass Deutschland selbst für den Friedensfall, also für das, was so die NATO auch vorgesehen hat, für den Friedensfall, also für, ja, es ist Ruhe, es gibt kein Land von der NATO, was irgendwie im Krieg ist, dass Deutschland selbst für diesen Fall zu wenig Soldaten hat. Also wenig, unsere Armee einfach zu klein ist. Mhm. Und wenn man das überlegt, naja, dann muss es ja schon irgendwie mehr Leute geben. Oder wenn wir dann wirklich angegriffen werden würden oder Deutschland sich irgendwo in einem Krieg beteiligen muss, wenn wir einfach zu wenig Soldaten haben, naja, dann funktioniert es auch nicht. Also dann kann auch nicht jeder, keine Ahnung, die hier Oma aus ihrem Haus befreien, was irgendwie eingestürzt ist, sondern dann müssen halt Leute auch wirklich kämpfen. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also es gibt ja auch dann irgendwie so eine, das ist vielleicht das Ding, junge Menschen werden da sehr unter Druck gesetzt, dass wir irgendwie verpflichtet sind, unser Land zu verteidigen, aber vielleicht ist es ja wirklich so. Also vielleicht.
Ja, ist halt schon die Frage, wer, wenn es die Jugendlichen, was heißt Jugendlichen, aber halt jungen Erwachsenen nicht machen, macht es halt niemand, ne?
Oder? Ja, genau, also es gibt ja, ergibt ja auch schon irgendwie so, wobei es ist schwer zu sagen, dass das Sinn ergibt. Also ja, okay, junge Menschen haben vielleicht noch mehr Energie, sind sportlicher oder haben noch nicht so viele gesundheitliche Probleme, dass jetzt so von der körperlichen Seite zuverlässiger sind. Aber ich weiß nicht, ob wir von der mentalen Seite her das, ob man das, ja, ja, vielleicht das wird das auch irgendwie unterschätzt, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, es wird auf jeden Fall unterschätzt. Ja, wenn man so einen Bericht liest von nach dem Zweiten Weltkrieg, waren die Soldaten, die zurückgekommen sind, weil ja nicht so viele waren, die waren alle total unbrauchbar. Also mit denen konntest du nichts mehr anfangen.
Ja.
Ja, also klar, ich denke, das ist tatsächlich ein bisschen, also für eine Wehrpflicht sozusagen, dass man für eine Grundausbildung eingezogen wird, für das jetzt vielleicht auch noch nicht so viel. Obwohl auch schon wieder ein bisschen, weil dann halt die Vorstellung, dass Krieg möglich ist, viel, 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 viel näher rückt. Aber für eine Verteidigung, denke ich, unterschätzt man das schon ein bisschen, was das für Schaden auch psychisch anrichtet bei Menschen. Was mich ja tatsächlich eure Meinung darüber interessieren würde, ist, braucht es denn überhaupt noch so viele Soldaten? Also man hat ja jetzt gesehen, es wird ganz, ganz viel mit Drogen und fernen Waffen gekämpft.
Drohnen,
oh Gott, Drogen, ja okay, gut, ja. Braucht es in, keine Ahnung, okay, ist vielleicht ein bisschen paranoid, jetzt darüber zu reden, weil unsere Bundeswehr ist absolut auf einem technologischen Tiefstand. Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass das nicht so bleibt. Und braucht man denn überhaupt noch so viele Menschen? Passiert es nicht fast alles maschinell?
Ja, also das stimmt. Wenn man jetzt mal grob mit Zahlen um sich wirft, ich glaube, es gibt gerade 180.000 Soldaten oder Leute, die im deutschen Militär sind. Und 300.000 Jugendliche würden nachkommen. So, also es würde ja logistisch jetzt gar nicht passen, dass die gut ausgebildet werden können. Auf jeden Fall denke ich aber, dass es trotzdem wichtig ist, Leute fürs Militär oder für die Armee zu gewinnen, da die Maschinen ja gesteuert werden müssen. Man braucht Leute vor Ort, man braucht Leute, die warten. Und selbst wenn jetzt Krieg ist, müssen ja viele Leute erstmal an den Kriegsstützpunkt oder so. Und dann muss es ja im Land trotzdem weitergehen. Wenn man jetzt sagt, okay, mit 180.000 Soldaten könnte man einen Krieg führen, wenn die alle dort sind, dann darf ja über die Jahre, die der Krieg ist, hier in Deutschland nicht alles zusammenbrechen, sage ich mal.
Ja, voll.
Gott. Schon eine krasse Vorstellung. Krieg über Jahre hier in Deutschland.
Das auf jeden Fall.
Vielleicht mal eine andere Perspektive, was vielleicht ein realistischeres Szenario auch ist. Also es ist nicht komplett ausgeschlossen, also nie irgendwas komplett ausgeschlossen, aber es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass jetzt hier in Deutschland irgendwie Krieg ausbricht. Aber was ja schon sein kann, dass irgendwie dadurch, dass eben Deutschland in der NATO ist, dass die Bundeswehr in einem anderen Land, was eventuell angegriffen wird, ja, dass unsere Soldaten dort helfen müssen. Also, keine Ahnung, weiß nicht, welches Land das jetzt am nächsten betreffen würde, aber keine Ahnung, können wir jetzt irgendwie...
Finnland
zum Beispiel. Was ist, wenn Finnland angegriffen wird? Müsste ja die Bundeswehr dann auch helfen, weil Finnland und Deutschland beide in der NATO sind. So, und wenn ihr jetzt in der Bundeswehr wärt, würdet ihr dann sagen, ja, okay, ich verteidige auch Finnland?
Das ist halt wirklich eine schwierige Frage, weil für das eigene Land ist es dann so... Ja, okay, es ist halt hier meine Heimat. Wenn ich die jetzt nicht verteidige, gibt es die halt nicht mehr und ist möglicherweise unter Kontrolle von dem Land, was dann halt angreift. Aber es ist halt so, wenn wir angegriffen werden würden, würden wir halt wahrscheinlich von NATO unterstützt werden. Ja.
Ja.
Das stimmt. Und also wir als NATO würden ja dann auch Finnland unterstützen und dann ist für mich nicht die Frage, will ich in den Krieg ziehen gegen Russland jetzt zum Beispiel, sondern will ich die finnische Bevölkerung beschützen. Und das zählt ja dann auf jeden Fall für mich. Und mit diesem Bündnisfall, das ist ja auch immer der Mythos, dass man dann als Deutschland da helfen muss. So ist es ja aber nicht. Man soll ja so helfen, wie man das zutraut oder als Land kann. Und wenn ich jetzt meinen Wehrdienst dort leiste oder so und mein Vorgesetzter sagt, ich bin bereit, dann würde ich schon auch darauf vertrauen, dass ich bereit bin. Und ja, dann muss man sowieso schauen. Ich denke jetzt nicht, dass man wie bei einer Schlacht früher russische Soldaten dort in Finnland reinrennen wären, sondern dass das nach wie vor Kriege sind mit großem Abstand, Drohnen, Stellung halten und sowas, wo man jetzt erstmal nicht in großer Lebensgefahr schwebt. Gerade Finnland ist ja auch bunkertechnisch gut aufgestellt. Wo man, wenn man jetzt aus dem Punkt argumentiert, in Finnland wahrscheinlich relativ sicher Krieg führen kann, da sie eben ein gutes System haben, was das angeht. Aber auf jeden Fall für die Verteidigung oder den Schutz der Bevölkerung würde ich das machen. Mhm. Und so würde ich das auch von Finnland dann für uns erwarten.
Ja, also ich fand es gerade, also ja, ich kann deine Meinung auf jeden Fall verstehen, dass halt, ja, dass du dann auf jeden Fall, ja, auch wenn du dich dazu in der Lage fühlst, da kämpfen würdest oder an Militäreinsätzen dort beteiligt werden würdest. Aber ist es nicht auch, also es ist die eine Sache, was du gesagt hast, dass man vielleicht selber irgendwie relativ sicher ist, dadurch, dass es irgendwie eine Infrastruktur gibt, die einen selber schützt. Aber was ist denn, also Krieg ist doch auch immer, dass du deinen Feind tötest oder dass du Menschen auf der anderen Seite tötest. Selbst wenn du den jetzt nicht, was ja, das ist ja noch, gibt es ja nicht mehr so. Du tötest ja die Leute nicht im Nahkampf. Aber wenn du jetzt meinetwegen, keine Ahnung, irgendeine, weiß nicht, Rakete abschießt oder einen Drohnenangriff steuerst oder in Einsatz gibst, da sterben ja auch Menschen. Also das ist ja der Sinn davon. Du willst ja deinen Feind einschüchtern, indem du quasi aufzeigst, was die Konsequenzen sind, wenn er weitergeht. Und die absolute Konsequenz ist halt, dass es Tote gibt. Also, wie seht ihr das? Also ja, klar, ihr werdet jetzt nicht sagen, ja, voll geil, Menschen abschlachten.
Ja.
Aber ist das für euch ein Punkt, der für euch eine Rolle spielt? Also, dass ihr das so im Hinterkopf habt?
Ich denke auf jeden Fall, und es ist, denke ich, auch sehr, 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 sehr wichtig, dass man das im Hinterkopf hat, weil sonst wird Töten halt irgendwann harmlos, wenn man das vergisst. Aber ich denke, in dieser Frage ist halt wieder eine Entscheidung zwischen zwei Sachen oder halt auch mehreren Sachen. Also entweder du tötest Menschen auf der Gegenseite und verteidigst damit das Land, in dem du bist. Also wir gehen ja immer noch von Finnland aus, und dass Russland Finnland angreift. Oder du lässt zu, dass Russland halt in Finnland irgendwie Land gewinnt und die Zivilbevölkerung dort tötet, einschüchtert, keine Ahnung, was Russland dann machen wird. Der Punkt, was mich halt wirklich ein bisschen nicht verunsichert, sondern halt bewusst macht in der ganzen Sache, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Soldaten hinter dem stehen, was Russland halt macht, nicht so groß ist. Und dass diese Menschen halt auch einfach nur das machen, was ihr Job sozusagen ist. Oder?
Was meinst du jetzt genau
damit? Naja, zum Beispiel, wenn jetzt Deutschland in der Nazi-Zeit ist, auch in Krieg gegangen, waren die Soldaten vielleicht am Anfang noch total gehypt, aber spätestens nach, keine Ahnung, der ersten, zweiten, dritten Schlacht haben die gemerkt, das ist absolut sinnlos und haben dann halt trotzdem weitergemacht.
Achso, dass du davor Angst hast, dass man so dieses...
Naja, ja, ist halt schon die Frage, welcher Mensch zieht in Krieg, wenn es kein Verteidigungskrieg ist.
Ja.
Ohne dass jetzt, keine Ahnung, von einer gewissen Regierung dazu verpflichtet wird oder mit Druckmitteln irgendwie dazu gebracht wird. Weil du tötest dann ja im Grunde Menschen, die möglicherweise, also du weißt es natürlich nicht fest, möglicherweise gar nicht so hart dafür sind, dass jetzt dieser Krieg geführt sind. Und das einfach machen, weil sie keine andere Option hat, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, das stimmt, das ist sehr schwierig. Also da liegt es ja natürlich auch an einer Politikführung, die man so, denke ich mal, auf keinen Fall wieder in seinem Land haben möchte. Wenn man jetzt wirklich Sachen nicht unterstützt oder so, dann bleibt ja immer noch halt auszuwandern. Die Frage ist halt, wenn man dann als Soldat gelistet ist, wäre das ja Fahnenflucht und wird auch hart bestraft. Das ist dann schwierig. Natürlich will keiner jetzt sinnlos in den Krieg ziehen oder sich wissentlich in den Tod stürzen oder sinnlos Leute töten.
Würde mich tatsächlich auch mal interessieren, wie das ist. Man kann ja diese Gewissensfrage stellen, beantworten, keine Ahnung. Und die sagt, na, ich kann es mit meinen moralischen Vorstellungen jetzt nicht vereinbaren, Wehrdienst zu leisten. Ist jetzt die Frage, kann man das vor jedem Krieg machen, wenn man jetzt sozusagen schon als Soldat ausgebildet ist kann und sagt, ich kann mit meinen moralischen Vorstellungen nicht vereinbaren, dass ich jetzt speziell in diesem Krieg mitwirke?
Das denke ich nicht. Ich denke, man beantwortet das einmal, ob man jetzt jemanden töten kann oder nicht. Und dann ist man dabei oder raus, würde ich jetzt mal sagen.
Okay.
In Israel gibt es eine strikte Wehrpflicht für Männer und Frauen. Bei den Männern 32 Monate und bei den Frauen 24 Monate. Und das gilt für jüdische Israelis auch und für alle anderen. Und ultra-orthodoxe Männer oder halt arabische Israelis, die jetzt das glaubenstechnisch nicht können, die sind davon ausgenommen zum Beispiel. Und die können dann jetzt auch nicht zwischendurch entscheiden, ich bin jetzt so gläubig geworden. Die werden halt dann nicht eingezogen, weil sie können es mit ihrem Glauben nicht vereinbaren oder würden niemanden töten. Es würde ja auch keinen Sinn machen jetzt aus militärischer Sicht, jemanden reinzuzwingen, der dann dort fast eine Behinderung ist im Kampf zum Beispiel und Leute aufhält. Aber ich denke nicht, dass man jetzt zwischendurch hin und her entscheiden kann, weil im Notfall müssen sie ja auf dich zählen können.
Ah, ist halt wahrscheinlich die Frage, ich könnte meinem gewissen Verein Grundwehrdienst zu machen und Deutschland zu verteidigen. Und ich könnte mir auch noch vorstellen, für Finnland zum Beispiel oder ein anderes NATO-Land zu verteidigen, könnte ich mir auch noch vorstellen. Was jetzt zwar sehr unwahrscheinlich ist, aber den Fall, wenn Deutschland aus irgendwelchen Gründen mit einem anderen Land Krieg führt und sozusagen das beginnt oder es in Einvernehmlichkeit einfach losgeht, ist es ja nochmal eine andere Frage, ob ich das dann mit meinem Gewissen vereinbaren kann, als wenn es um Verteidigung geht. Also ich finde schon, dass es einen Unterschied macht. Aber keine Ahnung.
Ja, also ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Jetzt weiß ich auch, was du von da meintest damit. Dass man halt, ja, das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Also niemand sollte eigentlich Krieg führen. Oder halt, wenn man halt angegriffen wird, dann muss man sich verteidigen. Okay, aber man sollte jetzt keine anderen Länder angreifen.
Ja.
Und dann kann ich es auch verstehen, wenn man dann sagt, okay, nein, ich bin in die Bundeswehr eingetreten für die Verteidigung meines Landes oder für die Verteidigung meinetwegen der NATO. Und dann sagt jetzt Deutschland, ja, okay, nee, wir greifen irgendwelche Länder an. Dann, ja, sollte man schon sagen können, nein, ich will das nicht mehr. Aber das Ding ist ja auch, also das ist ein extrem schwieriges Szenario, glaube ich. Weil das Ding ist, die Bundeswehr ist halt so, oder unsere ganze Verfassung ist ja darauf ausgelegt, dass es nicht zu diesem Fall kommt. Also dass wir uns immer eigentlich nur quasi verteidigen oder andere Länder verteidigen, aber jetzt nicht, dass wir Kriege anzetteln. Das wäre ja schon, da wäre ja quasi unsere ganze Ordnung schon mal hinüber, komplett. Und ich glaube, dann ist halt wirklich so dieses Ding, ja, dann ist einfach Chaos und dann gibt es auch nicht mehr diese Regelung, ja, okay, du kannst jetzt Gewissensfrage stellen, sondern dann macht einfach jeder das, was er für richtig hält. Und wenn du dann für richtig hältst, okay, nein, ich will das nicht, dann, ja, haust du halt ab oder so. Von daher, ja, also ich finde das finde ich sehr schwer, aber ist auch irgendwas, was gerade ziemlich unrealistisch ist, glaube ich.
Ja, sehr unrealistisch war ja auch nur so ein Beispiel, um zu verdeutlichen, was ich halt meine, mit für jeden Krieg neu entschieden, dass es überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Eine andere Sache, wenn Wehrpflicht nur für Männer oder für Männer und Frauen? Sag doch.
Also, ja, wir hatten ja jetzt schon vom Podcast kurz das Thema, dass halt, wenn Wehrpflicht kommen würde, sie nur für Männer Pflicht sein würde oder könnte, da das so auch im Grundgesetz steht und jetzt keine Zustimmung für eine Änderung des Grundgesetzes kommen würde, die Frauen mit reinnimmt, da einfach wahrscheinlich zu wenig Leute zustimmen oder ja, das
gar nicht
wollen oder mit sich vereinbaren können. Und somit wird es immer darauf hinauslaufen, dass es halt für Männer Pflicht wäre und für Frauen freiwillig. Ähnlich halt, dass man dann diesen Zettel kriegt, den man ausfüllen muss, ob man sich zutraut oder nicht, der halt dann für Männer Pflicht wäre und für Frauen freiwillig.
Aber jetzt mal abgesehen von Politik und ob das überhaupt möglich wäre und ob man genug Stimmen dafür bekommen würde, um zum Grundgesetz zu verankern, was würdet ihr sagen? Wäre es sinnvoll, eine Wehrpflicht auch für Frauen einzuführen?
Abgesehen davon wäre ich schon dafür. Also man hat ja gerade auch jetzt viel für Gleichberechtigung getan und hat gesagt, bestehen ja kräftetechnisch, logisch denkend oder so keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern, sodass es bestimmt auch viele Frauen gibt, die das genauso gut oder auch besser in manchen Bereichen können. Und somit wäre ich auf jeden Fall da für ein gleichberechtigtes Einziehen.
Ich würde tatsächlich noch ein bisschen was dazu sagen, weil ich habe gestern noch mal mit einer Medizinstudentin von der Bundeswehr tatsächlich gesprochen. Und die meinte tatsächlich, eine Durchschnittsfrau kann anatomisch gesehen nicht so viel leisten wie ein Durchschnittsmann. Das ist Fakt. Also heißt, dass Männer einfach von Genetik und Körperstatur besser für sowas ausgelegt sind. Und noch ein zweites, was sie gesagt hat, ist, dass Frauen ein komplett anderes Verletzungsmuster haben. Also dass es einfacher ist, Frauen zu verletzen, weil sie jetzt zum Beispiel gesagt, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Mann mit einer Schutzweste getroffen wird von einer Kugel, passiert nicht viel. Wenn das einer Frau passiert, hat sie Quetschungen in der Brust und sonstige Sachen, wo sie dann erstmal versorgungspflichtig ist. Und auch noch eine andere Sache, ich glaube, Menstruation auf dem Schlachtfeld ist möglicherweise ein bisschen schwierig. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich für eine Wehrpflicht auch für Frauen wäre. Also ich verstehe auf jeden Fall, was du sagst, grundsätzlich dafür und Gleichberechtigung und so weiter. Aber ich finde, was man bei Gleichberechtigung immer beachten muss, ist, dass Männer und Frauen nicht dasselbe sind. Wir wissen nicht viel, wo genau die Unterschiede belegen. Also zumindest habe ich jetzt noch nie irgendwie von Studien gehört, die explizit genaue Unterschiede in logischem Denken und Wissen und irgendwie so. Also darüber habe ich noch nichts gehört. Aber was wir wissen, ist halt, dass unsere Anatomie und unsere und halt sowas wie Menstruation unterschiedlich ist.
Das stimmt, aber ich finde, am Ende zeigt das auch wieder, dass da halt noch wenig getan ist für Frauen im Militär. Wir haben jetzt viele hunderte Milliarden fürs Militär bereitgestellt. Und ich denke, da ist auch Platz für auf Frauen angepasste Panzerung. Und natürlich kann man jetzt oder muss man das mit der Menstruation berücksichtigen. Aber das ist ja auch nicht bei jeder Frau am gleichen Tag. Und es wird ja, denke ich mal, differenziert in Männer- und Frauenkasernen jetzt in Stützpunkten. Und dann muss man denen halt ermöglichen, sich zurückzuziehen oder das halt irgendwie daran anpassen. Auch wenn es schwer ist, kann man aber, denke ich mal,
also ich denke, ich glaube, gemischte Kasernen werden gar nicht mal so schlecht, weil ich war tatsächlich schon mal von einer irgendwo gelesen haben von Versuchen oder einer Studie, wo man tatsächlich versucht hat, wo man so Gruppen gemacht hat, wo Frauen und Männer zusammengearbeitet haben und wo nur Männer und wo nur Frauen zusammengearbeitet haben, dass dann tatsächlich die gemischte Gruppe die besten Ergebnisse hatte. Also dass, wenn Frauen und Männer zusammenarbeiten, tatsächlich bei sowas die besten Ergebnisse rauskommen. Deswegen würde ich schon eher sagen, dann gemischt. Aber halt auch gucken, dass das halt dann auf irgendeiner Weise auch auf Frauen besser angepasst wird, als es im Moment ist.
Ja, also ich meine jetzt auch nicht in dem Sinne getrennte Stützpunkte, sondern halt getrennte Schlafräume.
So, ja, okay,
so, gut. Und dass die halt Schlafräume mit Rückzugsmöglichkeiten oder sowas bekommen, muss man halt da mehr berücksichtigen, den Fall. Genau.
Ja. Ja, was man vielleicht da an der Stelle nochmal dazu sagen muss, also wir drei sind erstmal okay, wir sind alle Jungs. Wir können da vielleicht auch nicht zu 100% jetzt die Seiten wechseln. Und was auch für die ganze Folge vielleicht gilt, ist halt, dass wir alle, selbst wenn du jetzt mit jemandem geredet hast, der bei der Bundeswehr ist, wir waren nie da, wir haben keinen Wehrdienst geleistet, wir wissen nicht genau, wie das abläuft, was es für Anforderungen gibt, was für Probleme gibt, was aktuelle Entwicklungen da vielleicht auch sind. Was ich vielleicht noch zu diesem Frauenwehrpflicht-Ding sagen will, wenn man Frauen dazu verpflichten würde, in die Bundeswehr zu gehen, dann muss man natürlich auch die Bedingungen dafür bereitstellen. Also es kann dann nicht sein, dass dann die Bedingungen einfach für Frauen wesentlich schlechter sind als für Männer. Das muss man dann auf jeden Fall vorher so in Ordnung bringen. Und ja, okay, jetzt gibt es viel Geld dafür, aber dann müssen es halt auch Leute dann sich dafür einsetzen, dass es an der richtigen Stelle ausgegeben wird.
Das ist klar.
Ja. Habt ihr noch irgendwas, wo wir
irgendwas, worüber wir reden sollten?
Was ich noch spannend fand oder jetzt schon zweimal gehört habe, ist der Mythos, dass die Schweiz bis unters Dach bewaffnet ist, weil dort herrscht ja eine Wehrpflicht und angeblich kann oder bekommt jeder danach sein Gewehr mit nach Hause. Das ist aber ein Mythos, also das ist auf keinen Fall wahr. Natürlich gibt es wie immer Ausnahmen, halt Leute, die für den Ernstfall bereitstehen und so temporär auch zu Hause bewaffnet sind oder privat. Aber
solange es legal ist, ja, gerne.
Aber, die Waffen gehören natürlich dem Bundesheer oder dem österreichischen Militär und die bekommt man nicht mit nach Hause. Und in der Schweiz gibt es aber eine Wehrpflicht weiterhin. Also alle Männer müssen Militärdienst leisten und Frauen können dies freiwillig tun. Und da ist aber alternativ ein Zivildienst möglich, also der jetzt nicht so auf Krieg ausgelegt ist. Der würde aber länger gehen als ein reiner Militärdienst. Und was halt in der Schweiz politisch ja immer sehr hoch angesehen wird, sind die Volksentscheide. Und da haben sich 2013 eine klare Mehrheit gegen die Abschaffung der Wehrpflicht ausgesprochen. Also das Land ist sehr überzeugt davon und hat auch eine große Akzeptanz gegenüber der Wehrpflicht. Aber vermutlich hat das da auch traditionelle Gründe. Also es gab schon immer Militärdienst. Man hat die Möglichkeit des Zivildienstes und man ist ja auch militärisch gut ausgerüstet und an sich gilt sie ja, oder also die Schweiz mehr oder weniger als neutral, wo jetzt vielleicht wenige Leute die Gefahr eines Krieges sehen und das dort vermutlich dann hauptsächlich aus der Überzeugung der Verteidigung des Landes tun.
Trotzdem spannend, dass es dann diese Wehrpflicht gibt, wenn die Schweiz neutral ist. Aber wenn es so akzeptiert ist.
Ja. Was ich immer noch spannend finde, ist, dass ja manche Menschen sagen, Was geht es uns denn überhaupt an, wenn jetzt keine Ahnung, oder was heißt keine Ahnung, wenn, es kämpfen ja Russland und die Ukraine. Was geht es uns überhaupt an, was diese zwei Länder machen? Oder was weiß ich, dieser Israel-Konflikt, okay, gut, da hat Deutschland schon noch mehr Bindung wegen Judentum und so zu. Aber zur Ukraine und Russland selbst geht uns ja überhaupt eigentlich überhaupt gar nichts an. Da ist, es gibt kein Bündnis, in dem die Ukraine irgendwie wäre, was, wo Deutschland auch drin ist und Russland ja auch nicht. Finde ich, sagen manche Menschen, was geht uns überhaupt an? Warum hängen wir uns da überhaupt rein? Das ist ja eigentlich gar nicht unter unser Brot. Das finde ich ziemlich spannend, weil davon geht, da geht man ja davon aus, dass man wirklich die Menschen zu Ländern zuordnet und dass alle anderen Menschen, die nicht in unserem Land leben, egal sind.
Ja.
Das finde ich ziemlich krass, weil ich finde eigentlich auch ein bisschen den Gedanken, auch wenn das jetzt ziemlich weit vorweggegriffen ist, dass wir unsere Erde in Länder unterteilen, den Gedanken finde ich tatsächlich auch ein bisschen schwachsinnig.
Okay, da schweifen wir
sehr weit für. Ne?
Aber das ist vielleicht ein bisschen viel.
Ja.
Also ich finde schon, dass das, dass es uns was angeht, weil es ist halt wie andere Kriege jetzt einfach nicht so weit weg.
Das stimmt. Und Russland kämpft ja auch unfair oder halt mit viel stärkeren Mitteln, als der Ukraine jetzt zur Verfügung gestanden hätten. Und ohne Hilfen würde dieser Krieg nicht so lange gehen, aber wahrscheinlich mit einem Krieg oder mit einem Sieg für Russland geendet haben. Und da ist halt die Frage, ob man das akzeptieren kann oder so hinnehmen kann, weil
ja, sowieso die Frage, ob man es generell akzeptieren kann. Dass, also, es ist ja auch irgendwo eine Frage, für was lassen wir auf dieser Erde zu, weil wir leben halt im 21. Jahrhundert und der Stand von vielen Menschen vor diesem Krieg war halt so, ja okay, es gibt noch einige vereinzelte Kriege irgendwo im Osten, aber die Hoffnung besteht, dass es nicht mehr so lange dauert und dass wir dann für sehr, sehr, sehr lange Zeit Frieden auf dieser gesamten Erde haben. Und da das jetzt einfach so passiert und das einfach zulassen, ist halt auch irgendwo ein Rückschritt. Und der zweite Punkt ist halt, dass Russland eine Diktatur ist, also keine Demokratie. Und das sozusagen irgendwie irgendwo das Gegenteil von uns ist. Sozusagen ein bisschen wie der Gegner ist. Also wir stehen sozusagen so ein bisschen für Demokratie und Menschenrechte. Und Russland halt irgendwie nicht. Und die Ukraine ist jetzt halt auch nicht irgendwie so ein kleines Land, was total unbedeutend ist, weil dann wird es Russland ja auch gar nicht angreifen. Also wie gesagt, Ukraine ist fast dafür verantwortlich gewesen, ganz Europa mit Getreide zu versorgen. Und die haben auch ziemlich, ziemlich viele Bodenschätze. Deswegen ist es vielleicht auch ein ziemlich krasser Rückschlag für Demokratie und so, wenn einer Diktatur solche krassen Ressourcen zur Verfügung stehen.
Also das denke ich. Und am Ende wird es wahrscheinlich jetzt in jedem Krieg um Rohstoffe, Ressourcen, irgendwie sowas gehen. Es sind nicht mehr die klassischen Kriege, auch wenn es damit begründet wurde, das gehört historisch mir oder so, also landbezogen. Es wird immer jetzt auf Ressourcen hinausgehen. Und ich denke jetzt, dass man einfach in Bezug auf wofür wird gekämpft, auf die Politik seines Landes vertrauen sollte. Und ich das denke auch, dass Deutschland da ein gutes Rechtssystem hat und jetzt keinen Krieg anfangen wird. Aber Schutz oder Verteidigung sind, denke ich mal, wichtige Punkte. Und da würde ich vertrauen, dass man unter den Aspekten auch weiterhin sicher in Deutschland leben kann.
Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich ein gutes Schlusswort. Fasst zumindest das zusammen, worüber wir die ganze Zeit geredet haben. Genau, und wir mit Blick auf die Zeit haben diesmal auch extrem lange geredet. Vielen Dank, dass ihr trotzdem so lange zugehört habt. Und ja, diesmal würde uns wirklich euer Feedback interessieren, weil es eine ganz andere Folge war, als wir das bisher hatten. Ob ihr das so gut findet, dass wir einfach so frei über irgendwas quatschen, in der Gefahr, dass auch manche Sachen einfach falsch sind oder ungenau. Und dass in der Gefahr auch, dass wir uns einfach verquatschen, dass es einfach viel zu lange wird. Ja, ob ihr das so gut findet oder ob wir lieber wieder so kürzere Sachen machen sollten, die vielleicht ein bisschen ja, schon gut vorbereitet oder kompakter gestaltet sind. Aber ja, war's von mir. Wollt ihr noch kurz sagen?
Genau, ja. Also ich denke, es ist klar, dass das ein längeres Thema wird, gerade wenn es so heiß diskutiert ist oder auch uns ja betreffen könnte. Aber genau, ich fand es auch spannend, jetzt nochmal weiter mit euch drüber zu reden, mit mehr Zeit. Genau.
Ja, das war es so von uns, denke ich. Bewertet uns gerne auf Instagram, Spotify und folgt uns auf Instagram so rum. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal irgendwie so.
Ja, ciao, ciao.
Tschüss, tschüss.